Bauerfein und Kuttner.
Mahlzeit. Mahlzeit.
Mahlzeit. Mahlzeit, ja, ist ja gut.
Jetzt drück auf Reck.
Jetzt Mahlzeit. Sag Opti-Mopti, ich habe schon auf Reck gedrückt.
Opti-Mopti.
Opti-Mopti. Ja, wir wollten direkt am Anfang darüber sprechen, wie das passieren konnte, Katrin, die Opti-Mopti-Sache. Du hast es letzte Woche schon gesagt zu mir.
Ja, Opti-Mopti. Also, das ist sehr interessant, dass es dir auffällt. Das ist schön. Es gibt noch Leute, die mir zuhören. Ich weiß es nicht. Es ist nicht von mir. Ich habe es mir, glaube ich, irgendwo ausgeliehen. Wer hat denn das jetzt neulich gesagt? Opti-Mopti. Aber ich bin ähnlich wie bei Klamotten. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, diesen Retro-Hype gerade. Ich liebe es, Pullis zu finden, die aussehen, als hätte ich sie schon seit den 90ern gehabt. Kaufe sie aber neu und fühle mich wahnsinnig jugendlich und sag dann auch nochmal so Sachen wie Geilomat 3000, was man ja auch in den 90ern gesagt hat. Oder eventuell auch Opti-Mopti. Ich gebe es zu und... Zack, passiert das irgendwie, ich weiß nicht. Das
also, ich will es dir nicht kaputt machen. Es hat eine gewisse Niedlichkeit, aber es ist auch ein ganz kleines bisschen verstörend. Einfach, weil man nicht damit rechnet, dass das jetzt um die Ecke kommt von jemand, der so trendbewusst ist wie du. Aber das ist ja genau deine, im Grunde eigentlich deine Argumentation, dass es eine Form von Retro-Wort ist. Ich spiele mit, ey, wir können es groß machen. Let's Opti-Mopti make great again.
Ja, Opti-Mopti great again. Und ich meine auch diese ganzen... Das kommt wieder. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin eher vorne jetzt als hinten. Also ich glaube. Das ist das neue vorne, auch wenn man jetzt vielleicht noch das Gefühl hat, das ist vielleicht ein bisschen hinten, aber das stimmt nicht. Also Leute, kommt immer nach vorne, Opti-Mopti, da ist es schön.
Ich meine, das ist halt das Problem von jedem Trendsetter, ne? Dass man für einen Moment alleine an der Spitze ist, und damit leben muss, dass Leute sagen, du trägst Camouflage, super peinlich. Und dann muss man halt das halbe Jahr oder so durchziehen, weißt du, und nicht traurig werden und die Lippen zusammenpressen und nicht weinen, weil man kurz ein Arsch ist. Weil nach einem halben Jahr bist du eben wirklich, sehen auch die anderen, dass du ganz vorne bist. Ich sage ja seit Jahren das Wort Fetzen gerne. Ne?
Ja.
Knorke
Fetzen
würde ich
ist auch
eigentlich,
relativ alt.
Exakt. Und ich würde auch gern Knorke wieder ein bisschen nach oben bumsen. Aber wir können auch erstmal anfangen mit Opti-Mopti. Zumal ich es auch noch nie gehört habe. Vielleicht ist es sogar so eine Neuinterpretation von einem alten Trend. Also let's
Opti-Mopti.
Do it.
Vielleicht habe ich es doch selber erfunden. Vielleicht erzählen wir, das Narrativ wurde jetzt nochmal schnell gedreht. Das kommt von mir.
Ich wollte eben sagen, lass uns nicht bei etwas so Wertvollem jetzt auch noch ehrlich sein, von wegen, ich habe es mir bei Bjarne Mädel geliehen oder so.
Es
kann auch sein, dass ich aus purer Scham,
dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich was Komisches sage, einfach gleich gesagt habe, ja, das ist nicht von mir, das habe ich von jemand anderem. Einfach, um schon mal nicht schuld zu sein.
Nö. Und so sind wir jetzt nicht mehr, Katrin. Du hast letztes Woche, da war ich so kurz wirklich verknallt in dich, wie ich, nachdem du fünfmal The Wall Apart, mich nicht getraut habe, das zu sagen. Und dann hast du knallhart gesagt, ja, es stimmt halt inhaltlich. Und ich war sofort begeistert. Lass uns das so weitermachen. Also nicht gar nicht erst Scham aufkommen lassen.
Tear down this wall, Mr. Gorbatschow. Oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Ich sag das immer so. Es ist ein bisschen wie, du erinnerst dich an Svenny. Es ist ein bisschen so, wie wenn man immer im Witz einen Spitznamen sagt und irgendwann nicht mehr merkt, dass man es jetzt auch ernst meint. Im Sinne von Opti-Mopti. Und genau dasselbe ist mir jetzt auch mit der Mauer passiert. Insofern, ich stehe dazu, es hilft
ja aber
nichts.
You owned it. Und darum geht's ja. Am Ende nicht einfach nur, dass man, sagen wir mal, vielleicht eine halbe Sekunde Verstörung in den Augen hat, aber dann sofort das Ding beweisen kann, im Sinne von, trennen, Mauer macht ja Sinn. Und bei Opti-Mopti eben auch, ist doch, wir haben uns das nicht geborgt von jemandem. Du hast das eben
das
erfunden.
War meine Idee.
Ich feiere es hart ab nächste Folge.
Entschuldigung, jetzt nochmal wegen der Verstörung in den Augen. Ich hatte doch gar keine Verstörung
in
den
Augen. Nein, hattest du nicht. Du konntest
nicht mal Bruchteile von Sekunden
beweisen.
Nein.
Opti-Mopti Deluxe, Alter.
Opti-Mopti. Apropos nicht so Opti-Mopti. Ich komme relativ schon, du weißt ja, ich hatte vor einigen Wochen, kurz nachdem ich aus Amerika zurück war, gesagt, ich will jetzt mich im Berliner Straßenverkehr eher zurückhalten, als positives Beispiel vorangehen.
Ja, das war niedlich.
Genau, und wirklich so nicht mehr ausrasten, mich nicht aufregen, mich nicht involvieren in Dinge, die mich nichts angehen. Und heute Morgen bin ich schon so
läuft
hart auf eine Probe gestellt worden. Also zum einen ist mein Auto wieder kaputt und es ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, du fährst dein Auto einfach auch seit der Wende, ne? Du hast dein Auto einfach schon 100 Jahre und es geht nicht kaputt.
Ich habe so ein doch, es kostet ordentlich Geld, aber trotzdem habe ich, glaube ich, so 2008er Golf oder so.
Okay.
Ja, ja.
Also ich habe ja so Autos, die dann so 10 Jahre, also auch immer dieselbe Marke, aber sie halten dann immer so 10 Jahre. Und dann gibt es immer diesen Moment, wo man zum ersten Mal auf den Hof der Autowerkstatt rollt. Und ich habe eine Autofirma, wo man nicht unter 1500 Euro wieder vom Hof fährt, egal wegen was du kommst. Ist es ein Service, mir quietscht was am Reifen. Neulich habe ich gedacht, die Scheibenwischanlage geht nicht richtig. Ich zahle immer 1500 Euro. Und es gibt, es war auch immer jetzt schon so, ich glaube, ich habe das dritte Auto von dieser Firma, dass es diesen Punkt gibt wie Point of No Return. Wenn du einmal quasi mit dieser 1500er Rechnung vom Hof gegangen bist, meldet sich das Auto alle halbe Jahre und die Werkstatt möchte immer weiter 1500 Euro, bis man an dem Punkt ist, wo man denkt, jetzt sollte man das Auto vielleicht verkaufen, weil irgendwann ist es ja gar nicht mehr so viel wert, wie ich da jedes Jahr 3000 Euro reinstecke. So, jetzt habe ich so, jetzt fängt das Auto an zu zicken, es geht auf die 10 Jahre und es geht wieder los, dass ich jetzt schon meine erste 1500 Euro Rechnung bezahlt habe, noch lachend vom Hof bin und dachte, das kann sich ja nicht das dritte Mal wiederholen und jetzt schon zum zweiten Mal wegen, ich verliere Luft im hinteren Reifen, in diversen Autowerkstätten stehe und die versuchen jetzt irgendwie das Problem zu beheben. Jedenfalls bin ich an dieser Autowerkstatt und man ist ja eh schon so, kein Mensch braucht irgendwie, bevor man noch arbeiten geht, sowas wie, ja, das Auto muss noch in die Werkstatt, kommen Sie bitte um 9.15 Uhr. Weil um 9.20 Uhr haben wir schon keine Termine mehr. Fahre da also hin und muss warten quasi, bis mich das Taxi wieder einsammelt, damit ich hierher kommen kann, um den Podcast zu machen. Und dann parkt, also vor mir sind 2 Parkplätze, so sagen wir mal anderthalb, aber in Berlin, wenn du gut parkst, eigentlich 2. Mhm. Und es parkt aber einer am vorderen Rand. Also er schließt nicht auf zum hinteren Fahrzeug, ja, was vorne eben Platz lassen würde für ein weiteres Auto, sondern er fährt vorne bis an die Kante und es bleibt nicht mal mehr Platz für einen, also Smart in der Mitte.
Ja.
Aber wenn er richtig geparkt hätte, hätte vor ihm noch einer hingepasst. Kann man mir folgen?
Ich ja.
Und jetzt hat er aber einfach quasi 2 Parkplätze zugemacht und also hat einen, aber er hat einen, aber er blockiert quasi für jemand anderen den Parkplatz mit. Ich sage dir, das fällt mir, ich war kurz davor, dem aufs Autodach zu klopfen und zu sagen, entschuldige bitte, aber was soll das? Warum macht man das? Fahr doch bündig aufs andere Auto und dann kann vor dir auch noch einer parken. Es ist Berlin, wir haben eh zu wenig Parkplätze. Ey, ich musste weggehen, ich musste laut atmen, immer so einatmen, ausatmen, es geht dich nichts an, es sind fremde Leute, jeder kann machen, was er möchte, es ist nicht dein Parkplatz, du hast ja gerade nicht mal einen gesucht. Dann habe ich über Solidaritätskurse für Großstädte nachgedacht. Meinst du, die Leute sollten so statt Führerschein, also mit dem Führerschein, wenn du in eine Großstadt möchtest, wo es drauf ankommt, dass viele Menschen zusammen gut funktionieren, ob man so Kurse auch anbieten soll, wie sowas? Es stehen 10 Menschen in einer Schlange, es macht eine neue Kasse auf. Wie verhalten Sie sich? A, B, C, D. Sie haben eine relativ große Parklücke. Sie können entweder bündig anparken oder den Parkplatz komplett für sich beanspruchen. Wie verhalten Sie sich? Also, dass man einfach schon mal so abfragt, ob man überhaupt geeignet ist, ja, von seinem Wertesystem her, um mit vielen anderen Menschen in der Stadt klarzukommen. Wie findest du das?
Ich finde es eine gute Idee. Es greift ja direkt, was wir letzte Woche hatten, an diese Empathieunterricht in Dänemark, dass man so eine Art Empathie im Straßenverkehr auch lernt. Oder generell so ein Lebensführerschein. Es ging dir jetzt ja nicht nur um die Autos vermutlich, sondern dass man so lernt, wie verhält man sich, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Also eigentlich läuft es immer wieder darauf hinaus, dass Leute doof sind mit anderen Leuten. Aber ich fände es gut und wie du dir vorstellen kannst, juckt es mich in den Fingern, direkt diese Führerscheinstelle aufzumachen. Ne? Dass man so ein bisschen Bauerfeind und Kuttner Führerschein fürs Leben. Und dann überlegen wir uns die Fragen und es muss ja auch nicht so schwer sein. Wir können ja auch Multiple Choice machen. Sowas wie, sie haben 3 Parkplätze zur Verfügung. Wie parken Sie? Erstens so, dass noch andere Leute reinkommen. Zweitens, richtig, ist mir doch egal. Hauptsache, mein Auto sieht niedlich aus. Irgendwas, was eindeutig ist, weißt du? Weil so sind ja eh eigentlich die meisten Führerscheinfragen. Also Hundeführerschein, richtig, ist ja auch so ein Ding. Es kommt ein uneingeleinter Hund auf Sie zu. Was machen Sie? Laut schreien und ihn beschießen und so weiter und so fort. Und dann hätte ich so Lust, mir diese Fragen auszudenken und auch die Antworten. Und das wäre eine weitere Möglichkeit, wie wir noch ein Standbein haben könnten. Denn das wird natürlich wie ein richtiger, richtig, Führerschein, würde ich uns das was kosten lassen. Ne? Also, dass man sagt, was kostet denn jetzt so ein Autoführerschein dieser Tage? Vielleicht 2000 Euro oder so?
Ja,
oder
meiner 3? War sehr teuer, weil ich musste ja in die Nachprüfung. Also, meiner war teurer, aber ich glaube, so 3000 Euro kommt.
Ja.
hin, oder? Ich,
aber ja, ich weiß nicht. Und lass uns doch aber 5.000 nehmen, weil es ist ja nicht nur spezifisch für ein Thema, sondern fürs gesamte Leben. Und dann kann man so einen Kurs machen bei uns, lass nur 2 Wochen machen, damit Preis-Leistung für uns Sinn macht. Und dann gibt es einfach so einen Fragebogen, den ich mir ausdenke und danach könnte man den Baku-Führerschein haben. So würde der dann heißen.
Ja, und wir machen das Optimopti-Zertifikat. Also wenn du es bestanden hast, kriegst du bei uns das Optimopti-Zertifikat. Und ich würde es vielleicht auch die Optimopti-Prüfung nennen, weil das ja, ist irgendwie auf jeden Fall, vielleicht
es klingt hart niedlich. Ey, ich muss noch den Optimopti machen. Hey, kommst du runter spielen? Wir wollen rausgehen an den See. Nein, ich kann nicht, ich darf noch nicht unter Menschen sein. Ich muss jetzt den Optimopti machen. Oh, und hätten wir dann auch eine Verleihung mit so Hüten, die in die Luft geworfen werden und alles?
Ich habe das ja auch alles schon moderiert, der beste Auszubildende 2013 und sowas machen wir dann bei uns auch. Dann kriegen die einfach eine Trophäe und vielleicht so ein Gallumat 3000 Button noch dazu. Wie findest du? Weil dann hätten wir einfach so eine ganze, es wäre auch drumherum dann ganz schön. Darum geht es ja auch.
Und der Slogan könnte sein, endlich wieder am Leben teilnehmen. Optimopti, dit fetzt. Zum Beispiel.
Ja, cool. Ist gut. Ich find's gut. Ja,
also oh, ich mache uns schon so Autoaufkleber, okay? Ich mache uns schon Autoaufkleber, die wir auf unsere Autos machen können, so wie Fahrlehrer. Hier lernen sie das Leben.
Sowas. Ah ja, ich dachte, du machst so Optimopti-Fetzt mit oder so, statt, weißt du, Kind mögliche. An Bord oder
viel,
so.
Ja, viele Worte. Okay. Also erstens, ich finde, vielleicht sollten wir so überlegen, ob das sogar ein Muss ist, dass man, wenn man schon Optimopti gemacht hat, dass man sich auch auszeichnen muss durch so einen kleinen Button. Ja. Am Revers und im Auto dann eben als Aufkleber. So wie diese Park- oder diese grünen, du weißt schon. So, man darf nur, wenn man sein, oder zumindest ein Optimopti-Ausweis, dass man jederzeit gefragt werden muss, kann und dann muss man den zeigen.
Ah, wir könnten auch wie die Parkplakette einfach vorne rein quasi so eine Plakette noch. Eine Vignette Auto. Wie in Österreich.
Exakt, aber es geht ja auch fürs Leben. Also wäre mir schon wichtig, dass man wahlweise so einen kleinen Anstecker hätte. Mhm. Das könnte ja so ein freundlicher Smiley sein, der richtig nach Optimopti aussieht. Das ist natürlich schon wieder nah dran an unserem
Entschuldige bitte, wäre sowieso nicht das die Lösung für alles. Was ist, wenn wir einfach so Buttons machen mit Smileys drauf und dann weiß man, wir sind vom Verein derer, die quasi die be nice, lächeln, komm, es wird schon wieder, es ist doch alles nicht so schlimm. Wenn du nett bist, ist der andere, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Auf unserer Lebensphilosophie basierend machen wir Button und wer Teil unseres Vereins, ohne Bürokratie versteht sich, man braucht nur den Button, sein möchte, macht diesen Button dran, erkennen sich die Leute untereinander und wissen, guck mal, da, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss und mein Handy-Akku leer ist, kann ich da fragen, wo der Weg ist.
Und wir hätten super viele Stellen, so wie Weight Watchers. Weißt du, in jeder Stadt gibt's, oder wie anonyme Alkoholiker, überall gäbe es so Orte, an denen man sein Optimopti machen kann. Wobei, das ist mir nach wie vor wichtig, dass der teuer ist, weil wir müssen damit auch Geld verdienen. Klar.
Aber ist das nicht ein Online-Optimopti oder was? Ist das, ist das Präsenz? Gehen wir da noch hin und moderieren oder was? Moderieren wir unsere eigenen Optimopti-Kurse?
Dammit, nee, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Wir bilden erstmal Optimopti-Lehrer aus und die machen genau, wie du sagst, natürlich nicht Präsenzurlaub.
Optimopti-Masterclass. Wir machen Optimopti-Masterclass online.
Wir haben es online, exakt. Aber wir könnten bei den jährlichen Verleihungen, die könnten wir moderieren, da, wo die Hüte geworfen werden. Weil ich wäre schon gerne irgendwo, wo Hüte geworfen werden. Wenn das ginge...
Ich habe auch von unserem Shooting noch so viele Konfettikanonen über. Die müssen auch irgendwann mal alle weg. Ne? Ich habe halt einfach noch 30 Konfettikanonen. Und ich meine, das werden wir dann ja brauchen an dem Abend auch mindestens.
Ist auch ein Grund für Konfetti. Ja, Optimopti, Alter. Ist richtig geil.
Ist Optimopti. Es fetzt richtig, finde ich.
Ja, fetzt richtig hart. Geilomat 3000D.
Hey, danke, dass wir drüber sprechen konnten. Klar. Weil ich merke, jetzt, wo ich es erzählt habe einmal, wie es mich doch dermaßen wieder aufgeregt hat, jetzt geht es mir schon besser. Und ich bin richtig stolz. Ich habe die Leute nicht angesprochen. Ich bin einfach weitergegangen. Ich habe in eine andere Richtung geguckt. Gedacht, die haben dein Leben. Die haben ihr Leben, du hast dein Leben.
Die haben mein Leben, ist genau richtig. Die haben mein Leben. Ey, ich bin stolz auf dich, weil das ist ja immer das Schwierige. Diesen Moment, das Gefühl zu erfahren und nicht zu handeln, das ist ja der erste Schritt. Und dann wird irgendwann, so ist zumindest meine Hoffnung fürs Leben, auch das große Gefühl, was man sofort hat, weniger. Weil das wird ja nur gesteigert durch dann die dann stattfindende Kommunikation. Nämlich, ey, Alter, hast du einen Arsch offen? Hier passen noch 3 andere Autos rein. Der sagt schlimme Sachen zurück und dann wird sie erst beschissen. Und wenn das wegbleibt, könnte ich mir vorstellen, dass man den Kopf dazu konditioniert, auch gar nicht mehr so entrüstet zu sein, sondern vielleicht noch höchstens milde zu lächeln und zu denken, ach, die Leute parken so dumm und dann aber weggehen. Insofern, feine Maus, hast du gut gemacht.
Ja, wenn der innere Hausmeister nach einem greift, ne, und einen wieder ins Verderben ziehen will, dass man ihn einfach nett anlächelt und denkt, nee, Horst, da heute machen wir es nicht.
Ey,
heute,
das ist so ein schönes Bild, der innere Hausmeister. Genau das ist es, ohne Scheiß. Dieses, das muss aber so, das steht im Plan, dass hier gekehrt wird montags. Das ist so ein schönes Bild, der innere Hausmeister. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt die. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke. Für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Mhm. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für... Naja, ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Deswegen die 5, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 2024 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann.
Ja, hast du von diesem Typen gehört, vom, wie heißt der, Anzeigenwachtmeister oder so? Er ist ein Anzeigenwachtmeister, der da irgendwie mit seinem Rädchen in so einer kompletten Neon-Leuchtmontur, im Sinne von Verkehrssicherheitsmontur, also diese Jäckchen und Sachen, die man auch anziehen muss, wenn man auf der Autobahn stehen bleibt, damit man schnell erkannt wird mit Reflektoren und so, fährt da rum und schreibt Falschparker auf und hat irgendwie schon, ich weiß es nicht, ich glaube einen sechsstelligen Betrag dem Staat dadurch eingebracht. Und hat aber selber ein ganz kleines Dorf und zeigt seinen Nachbarn und alle an, wenn die mal 3 Minuten auf dem Bürgersteig stehen, weil dann kann man da als Fußgänger nicht mehr durch. Das muss er schon zur Anzeige bringen. Und das ist seine Lebensaufgabe. Das hat er sich überlegt. Er ist bei TV Total und sowieso überall auf dem Schreibtisch gelegen und alle haben sich über ihn lustig gemacht. Aber er ist ein richtiges Thema. Es war quasi die mediale Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, dass einfach ein junger Mensch, ich glaube, er ist irgendwie Anfang 20 oder so, ein junger Mensch auf seinem Fahrrad rumfährt und quasi der City-Hausmeister ist und einfach die Leute beim Falschparken erwischt und
aufschreibt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Was macht man dann? Er schreibt auf und dann geht er zum Ordnungsamt und gibt seine Liste ab oder was? Ist das überhaupt legal?
Nee, du kannst das melden. Du kannst natürlich Falschparker melden, genauso wie du melden kannst, wenn einer, keine Ahnung, sich im Straßenverkehr... Also du kannst das zur Anzeige bringen quasi. Und das macht er. Und dann gibt's ein Knöllchen und dann müssen die Leute Knöllchen bezahlen und so. Ist gut, ne?
Ja.
Also der hat auch einen sehr ausgeprägten inneren Hausmeister, wollte ich damit sagen.
Der ist der innere Hausmeister. Der ist ein äußerer Hausmeister. Der ist gar kein innerer Hausmeister. Der ist ein richtiger Hausmeister. Ja, total. Es ist super ekelig, ne? Und gleichzeitig denkt man, ja gut, aber vielleicht parken dann Leute weniger falsch. Aber das ist irgendwie auch Quatsch. Ich war immer unsicher bei diese Blitzermeldungen im Radio, ne? Ich habe ja früher bei Radio Fritz gearbeitet und die haben eine ganze Zeit lang oder ich glaube durchgängig keine Blitzer gemeldet. So nach dem Motto, die sind ja dafür da, damit Leute da extra reinfahren, damit die sich dann ärgern und danach weniger schnell fahren oder damit sie eben in den relevanten Zonen, keine Ahnung. Und ich war immer unsicher, wie ich das finde, ob ich das gut finde im Sinne von, ja, die Leute sollen da rein oder ob nicht eine Blitzermeldung auch den Vorteil hat, dass man dann eben schon von vornherein langsamer fährt an einer Stelle, an der es ja auch vielleicht für Kinder und ältere Menschen wichtig ist und so. War ich immer hin und her gerissen.
Aber ich bin gar nicht sicher, da gibt's gerade eine Diskussion drüber, ich bin gar nicht sicher, ob das rechtlich eine Grauzone ist, wenn man die meldet. Auf jeden Fall gab's jetzt die Diskussion, dass es verboten werden soll, dass du es melden darfst, also im Radio sagen darfst, weil das natürlich unter Umständen sehr viel Geld ist, das denen durch die Lappen geht. Und das wollen sie natürlich nicht.
Ja, aber das ist ja kein kapitalistisches Modell, ein Blitzer, sondern im besten Fall nochmal ein Sicherheitsmodell. Denn ja, dann fahren die Leute langsam überfahren, aber auch weniger Kinder.
ich glaube, da gibt's sowohl als auch. Also ich komme aus einer Gegend, wo es, glaube ich, die meisten, irgendwo rund um Stuttgart oder ist es vielleicht sogar Stuttgart, gibt's die meisten Blitzer deutschlandweit, war zumindest mal so.
Und du hast sie alle abgefahren.
Und ich habe sie alle abgefahren, wirklich. Und es gibt so wirklich so Situationen, wo das Ortsschild endet oder gerade anfängt, keine Ahnung, oder andersrum. Und dann stellst du 10 Meter dahinter den Blitzer auf, wo man einfach denkt, nee, das ist so, das ist so arschig, das ist einfach nur zum Abkassieren. Und das passiert, glaube ich, schon auch relativ häufig, weil es gibt so Stellen, und ich bin wirklich in jede auch reingefahren. Ich bin ja auch einer von den wenigen Deppen, die auf der Autobahn 100 Mal, also übertrieben, aber 10 Mal sicher, immer an derselben Stelle in denselben Blitzer reinfahren, weil ich es mir nicht merken kann. Und da gibt's schon so Abzockstellen, finde ich.
Ich bin zu naiv. Ich denke mal, das ist wirklich nur für die Sicherheit. Siehst du, ich bin dann immer vollkommen überrascht, dass sowas ausschließlich zum Geldmachen benutzt wird. Es macht auch totalen Sinn und so, aber es ist,
heißt ausschließlich zum Geldmachen? Ich meine, wenn das Ortsschild anfängt, darfst du nur 50 fahren. Das ist halt so. Auf der anderen Seite hat mein Fahrschullehrer immer gesagt, Leute, die bremsen, können nicht richtig Auto fahren. Besser als rückartiges Bremsen ist vorausschauend fahren und zum Beispiel ausrollen zu lassen.
Ja,
also auch auf der Autobahn nicht die ganze Zeit bremsen und wieder Gas geben, sondern im besten Falle möglichst ungebremst, was jetzt nicht heißt, dass man wahnsinnig schnell ist. Aber dass man eben nicht dieses ganze Zeit so abbremsen und wieder losfahren hat. Das macht einen guten Autofahrer aus. Also würde ich jetzt zum Beispiel aufgrund dieser Schule, die ich durchlaufen habe, immer vom Gas gehen und einrollen ins Dorf, also in das 50er-Schild, bin aber natürlich wieder erste Kandidatin, die geblitzt wird dann, weil ich halt nicht hart bremse am Ortsschild. Aber ich hasse Leute, die ein 100er-Schild auf der Autobahn sehen und direkt in die Eisen steigen, weil es ist einfach super gefährlich und irritierend. Man denkt, ja, da ist 100, aber keep cool, entspann you. Finde ich fast gefährlicher, wenn Leute so ruckartig abbremsen und da, weil man fragt sich immer, was, ist ein Wildtier gekreuzt, hast du was nicht gesehen, hast du einen Herzinfarkt bekommen, warum bremst du denn jetzt hier so ruckartig auf der Autobahn?
Aber wenn du einer von denen bist, die ausrollen vor der Ortschaft, ne, dann hast du, wenn du hinter die Leute hast, dann kriegst du halt Gehupe, weil du eben deine 70 schon mehrere hundert Meter vorher nicht mehr fährst, sondern zum Ausrollen gehört ja im Grunde in der 70er oder 90er-Zone, dann nur noch 60 oder 70 zu fahren, damit man dann bei 50 ist.
Ja, so roll ich nicht aus. Nee, ich roll schon sportlich aus.
Aber ausrollen, man hat doch gar keine Gelegenheit, also du hast ja gar keinen Einfluss auf Ausrollen eigentlich.
Naja, du weißt, aber dieser Unterschied zwischen, man geht vom Gas und wird langsamer, da kannst du ja trotzdem mal kurz auch zwischendurch bremsen, aber du bist kein harter Abbremser am Ortsschild, so.
Ja,
aber das
bedeutet
immer, dass du noch ein bisschen mehr Speed hast, du fährst nicht exakt 50 am Ortsschild, aber rein theoretisch, vom Gesetz her, ist es natürlich so, dass du 50 fahren musst. Deswegen, klar, sag ich jetzt, das sind Arschgeigen, wenn die da stehen, 10 Meter dahinter. Rein rechtlich ist es natürlich so, dass die Recht haben, weil du darfst da halt nur 50 fahren. Aber ich halte das persönlich halt mal wieder für Quatsch. Ne? Aber
hast du jemals den Führerschein weggenommen bekommen eigentlich?
Nee, und das wundert mich ehrlich gesagt selber.
pass auf, dass der Typ uns nicht zuhört, der Hausmeister, und dich anzeigt. Pass auf, dass ich dich nicht anzeige.
Na, ich glaube, der ist irgendwo in einem Städtchen im Osten. Der ist noch nicht in Berlin. Vielleicht kommt er bald, weil er sich für Größeres berufen sieht.
Ja.
Dann muss ich natürlich aufpassen. Aber ich glaube, er macht auch nur Parken und nicht Geschwindigkeit. Aber also, es ist auch nicht mehr so schlimm. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung und so, aber man wird ja vernünftiger im Alter, will ich damit sagen. Ne? Ich fahre jetzt nicht mehr so krass, aber ich habe mich auch gewundert, dass ich fahre ja gerne auch schnell und so, dass ich nie irgendwie mal in die Situation gekommen bin, dass ich ihn abgeben musste. Und ich bin 100 pro schon geblitzt worden, wo ich dachte, ich bin 30, 40 zu viel gefahren. Lustigerweise sind da aber nie Strafzettel gekommen. Also vielleicht haben sie doch den hinter mir oder vor mir geknipst oder so, aber ich hatte ein paar Situationen, wo ich dachte, jetzt laufe ich ganz sicher, habe aber dann nie Post gekriegt.
Ja, Glück gehabt, wa?
Glück gehabt, man muss auch mal Glück haben im Leben.
Oder das Foto hat nicht funktioniert oder irgendwas, ne? Oder wenn jemand direkt neben dir gefahren ist und man nicht weiß, wer von beiden schnell war und wer überholt wurde. Das sind so Momente, in denen man Glück haben könnte.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich dir erzählt, wie ich neulich einfach losgefahren bin, weil irgendwo grün wurde und einfach geblitzt wurde, nachdem ich aber schon 2 Minuten an der Ampel stand? Irgendwo ist grün geworden. Ich habe das jetzt neuerdings. Irgendwo wird grün bei irgendeinem Radfahrer oder so. Und ich bin einfach, aber es war der Ernst-Reuter-Platz, wieder so ein 6-spuriger Kreisel oder so. Und ich bin einfach losgefahren. Und es macht büff. Also im Sinne von, es wird geblitzt, es ist ein rotes Licht. Und ich denke noch so, Gott, welcher Depp wird an der Ampel hier geblitzt? Und stelle in der Sekunde fest, ich bin geblitzt worden.
Alter, aber dafür kriegt man richtig Punkte, oder nicht?
Naja, jetzt pass auf. Ich bin bei Rot gefahren und dann dachte ich, ja, das war's. Also wenn du dann einfach bei Knallerot darüber, dann musst du ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist heute schon, du kriegst einen Punkt und musst, was weiß ich, laufen oder was. Weiß ich gar nicht, wie das nach dem neuen Strafhandbuch gehandhabt wird. Jedenfalls, auch da, ich habe nie was bekommen und ich kann es mir nur so erklären, dass da Leute in dieser Zentrale saßen, weil normalerweise wirst du ja, nach Rot hast du ja noch eine Sekunde, bis du drüber fahren kannst, ne? Und dann wirst du quasi geblitzt. Du hast ja so eine ganz kleine Toleranz da drin.
Ah, okay.
So wie ich es ja vorschlage, ähnlich nach dem 50er-Schild, eine kleine Toleranz, es war noch orange, du bist drüber und eine Sekunde hast du quasi Spielraum. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Leute da saßen und dachten, das Gerät muss kaputt gewesen sein, weil da steht 2 Minuten nach Rot, ist jemand losgefahren. Ich bin einfach bei Rot losgefahren. Es war auch grün, aber halt nicht bei mir. Ja, ich habe aber grün gesehen, bin zack rein in die Kreuzung und es war wirklich, also ich bin bis heute auch ein bisschen schockiert, dass mir das passiert ist, weil, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich bin einfach in so einen Kreis reingefahren, weil irgendwo grün geworden ist.
Ja, aber das kann wirklich die Radgeschichte gewesen sein. Ja. Ne? Das passiert mir ganz manchmal auch, aber nicht so konsequent wie dir.
Und wirklich dieser Moment, wo ich dachte, Gott, es gibt so Deppen, die Auto fahren dürfen. Und dann bin ich das. Ach, das war herrlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat mich wieder ein bisschen demütiger gemacht, auch dem Straßenverkehr und dem Autofahren.
Ja, das schadet doch überhaupt nichts, Katrin. Schadet wirklich nichts. Gerade der Ernst-Reuter-Platz ist so gruselig. Ich habe ja totale Angst vor Kreiseln. Nicht, weil ich mir nicht traue. Ich weiß, ich gucke dann einfach immer brav auf die Linien, weil die sind ja immer anders, als man erstmal denkt, ne, bei großen Kreiseln. Man will ja eigentlich immer ganz instinktiv enger fahren, also weniger weit im Kreis fahren, als die Spur vorgibt. Jedenfalls geht's mir so. Und ich denke dann immer, nein, 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 nein. Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, wirklich nur noch auf die Fahrbahnmarkierung zu gucken. Aber ich habe so große Angst vor den anderen Autofahrern, die mit ihren Spuren durcheinander kommen. Also Kreisverkehre sind die Hölle für mich. Ohne Scheiß, hasse ich. Also auf jeden Fall diese mehrspurigen großen.
Ja, es ist ehrlich gesagt auch in Berlin ein bisschen krass, weil manche bleiben in der Spur und manche, die äußeren beiden gehen immer auch schon quasi raus.
Exakt.
Und das ist dann manchmal so ein bisschen haarig, weil alles gestrichelt ist und überall kann man quasi links oder rechts oder bleiben oder gehen oder so. Und das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Das ist richtig. Ich habe jetzt wieder was Neues an mir festgestellt. Und zwar in Amerika, umso weniger ich mich auskenne, umso rasanter fahre ich. Also ich bin wirklich, wenn du mich auf so einen Freeway oder Highway schickst und die Situation wird brenzlig und ich denke, ich kenne mich auch gar nicht aus. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, muss ich hier schon raus oder die nächste. Ich fahre dann schneller und riskanter.
Oh, also ich bin dann noch so lebst.
Es ist wirklich irre. Und dann habe ich, ich habe wirklich so gedacht, ich rede dann ja auch noch nebenbei und bin so, lass ich mir auch nichts anmerken. Und habe manchmal hinterher so gedacht, das ist total krass, du hattest keine Ahnung, wo du raus musst. Hier war wirklich viel los. Es war wirklich, auch Leute sind riskant gefahren und du aber, als würdest du hier jeden Tag einfach so, Leute, ist meine Strecke heim, lass mich durch. Ohne mich auszukennen oder zu wissen, ob ich richtig bin. Und da habe ich gedacht, ich muss wirklich nochmal, vielleicht mache ich einfach nochmal einen Führerschein. Vielleicht bin ich die Erste, die jetzt nochmal einen regulären Führerschein macht, bevor wir irgendwelche anderen Führerscheine
anbieten. Nein, du kommst einfach in einen unserer Opti-Mopti-Kurse. Easy, ohne Scheiß, kriegst du schon hin. Ja, du musst auch nicht zahlen, weil du ja die Founderin bist. Aber lass mich kurz, warum ist das wohl? Ist das so eine ist das quasi so Überkompensation von Scham oder so? Weil eigentlich sollte man meinen, dass alles in einem langsamer werden sollte dann.
Das ist eigentlich so, aber ich weiß es nicht, ich habe ja mal Polylux moderiert vor 1000 Jahren, ne? Wir haben so eine Weihnachtsfeier gemacht im Winter und mussten irgendwie so verschiedene Aufgaben erfüllen als Redaktion in Teams. Und ich war in einem Team mit einem Typen, wo wir mussten so rudern, im Dunkeln auf irgendeinem See, frag mich nicht mehr wo, und alles war voller Schilf und man musste in die eine Richtung umdrehen und in die andere. Und hinten rein setzt sich dieser Typ, den ich noch nie gesehen habe, weil ich da ja immer nur zum Moderieren vorbeigekommen bin, nimmt diese Paddel in die Hand und schreit ab Sekunde 1, durch da, durch da, und rudert völlig unkoordiniert von einem Schilf ins nächste. Wir stecken die ganze Zeit fest, der Typ aber im Schilf noch feststecken, durch da, durch da. Und ich dachte, er ist verrückt. Aber wir hatten natürlich gleichzeitig die Zeit unseres Lebens. Wir haben verloren, falls du das wissen möchtest, weil wir stecken ja die ganze Zeit irgendwo drin, aber durch da. Und immer in diesen Momenten, wo es jetzt nochmal eng oder brenzlig wird, sitze ich in meinem Auto und hab diese Stimme im Kopf, denke so, durch da, durch da.
Was heißt das denn überhaupt? Im Sinne von, was sagt damit durch da? Im Sinne von durchziehen oder weg da oder was?
Nee, einfach durch da. Wir jetzt durch da. Schilf durch da. Wasser durch da. Dunkel durch da. Anderes Boot. Gott. Egal, dagegen gecrashed. Durch da.
Okay, verstehe, verstehe.
Einfach nicht aufhören. Er hat gerudert wie verrückt. Er hat nicht eine Sekunde gestoppt und immer geschrien durch da, egal welcher Widerstand ihm entgegenkam. Und irgendwie fahre ich jetzt lustigerweise so Auto.
Oh Gott, und, Katrin, bitte nicht. Du,
so ist es. Es klingt jetzt ehrlich gesagt verrückter, als es ist in meinem Kopf. Aber ich denke einfach immer durch da, komm durch da. Ich habe jetzt keine Zeit, mir da lange zu überlegen, genau links, rechts, bla, durch da.
Klingt wirklich genauso verrückt, wie es ist, glaube ich. Nicht verrückter, als du denkst. Nein. Mich erinnert das an, ich glaube, es ist trotzdem so eine Art Übersprungshandlung. Ich sag's dir, du, ich habe mich darüber, glaube ich, hier schon mal aufgeregt, aber es schadet überhaupt nicht, sich das nochmal ordentlich aufzuregen. Wenn man auf großen Straßen mit normal 50 fährt und Leute beschließen, noch schnell über die Straße zu gehen, ne? Und wenn das so ein bisschen brenzlig wird, neigen, keine Ahnung, 70-80% der Menschen extra langsam zu gehen. Ich glaube, weil sie, also Männer übrigens bedeutend häufiger als Frauen, ne? Ich liebe Menschen, die dann merken, es wird eng, ich laufe mal schneller über die Straße, ich darf hier eh nicht sein, dann bin ich voller Liebe. Und dann gibt es aber vor allem so Typen, die mit einer Dickeierigkeit dann extra langsam laufen, so nach dem Motto, oh fuck, jetzt habe ich es hier irgendwie ein bisschen knapp gemacht, aber ich lasse mir meine Angst und Sorge und den Fehler, den ich gemacht habe, nicht zeigen, sondern mach noch mal extra langsam. Ich glaube, das ist so eine Übersprungshandlung vom Gehirn, was so assi ist, weil ein Teil von mir denkt, really? Du willst mir, also die zwingen einen im Grunde zu bremsen, weil man ja niemanden totfahren will. Und machen wir ja auch jedes Mal. Ich find's aber trotzdem eine totale Assiheit. Also ich liebe es, wenn Leute dann einfach schneller laufen im Sinne von, upsi, sorry, ich war ein bisschen zu langsam. Aber eben genau das Gegenteil von dem zu machen, was angebracht ist, scheint mir wirklich so eine Kompensation von, huch, peinlich, das habe ich hier wohl falsch berechnet. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Und ich finde, das sind wirklich ungünstige Angelegenheiten, in etwas so Lebensnotwendigen dann so eine ungünstige Kompensation zu haben. Ja. Und also bitte stirb nicht, Katrin, dir passieren eh so viele Sachen. Weißt du noch, wie Google dich mit dem Roller auf die Autobahn geschickt hat? Das werde ich nie vergessen.
So, und das ist für mich ein klassischer Fall von durch da. Also eigentlich, ich bin dann nochmal umgedreht. Aber theoretisch wäre das sehr gut, dass du sagst, ist eine klassische durch da Situation für mich. Also ich einfach, ja, was soll man machen? Durch da.
Alter, dass du noch lebst, ohne Scheiß. Du bist so hart am Limit, was Risiko angeht. Ja,
deswegen kaufe ich mir immer diese im Volksmund als Oma- und Opa-Autos verschrienen Autos, weil wenn ich was anderes habe, ich hätte gerne was ganz Schnelles und ganz Schnittiges, weißt du, so was Fetziges, bisschen was Sportliches, mit vielen PS und so, und ich darf das nicht haben, ich darf das nicht machen, weil ich schwöre dir, ich wäre schon nicht mehr da, ist wirklich so. Nun gut, ich kenne diese Menschen auf jeden Fall, von denen du berichtest, die dann, aber ich glaube, es ist denen nicht peinlich. Also diese speziellen Menschen, von denen du gerade erzählt hast, da denke ich immer, die versuchen dann nicht nochmal zu sagen, ups, jetzt ist mir unangenehm, dann gehe ich nochmal langsamer, sondern ich glaube, das ist eingepreist, dass die sagen wollen, du bist das Auto, ich bin der Fußgänger, wenn es hart auf hart kommt, würde ich verlieren, aber ich weiß, dass ich hier gerade der Stärkere bin, weil du wirst bremsen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so eine Provokation einfach.
Ja, ein Teil von mir will wirklich aufs Gas gehen. Mhm. Ich finde das ganz furchtbar. Genau dieser Machtkampf, zu wissen, dass du eigentlich nicht gewinnen kannst, außer auf einer moralischen Ebene, weil wir einander natürlich nicht umbringen wollen. Also mich quasi dazu zu zwingen, moralisches, ethisches, was weiß ich, Verhalten an den Tag zu legen, was ich ja eh mache. Aber das nochmal so zu provozieren, finde ich sportlich. Irgendwann kommt jemand, der sagt, jo, sorry.
I don't care.
Ja, Alter, richtig kacke.
Apropos der Schreibtisch von Raab, ne? Mit dem, wo der Typ drauf lag, der unser Wachtmeister, Anzeigenmeister, Wachtanzeigenmann. Ja.
Der Hausmeister, der äußere Hausmeister.
Genau, der äußere Hausmeister. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist ja kurz große Aufregung im Internet gewesen. Und ich gebe zu, ich war Teil der Gruppe, die sich sehr aufgeregt hat. Im positiven Sinne. Stefan Raab hat gemeinsam mit Elton, also Stefan Raab war nur von hinten im Bild, mit Elton das Video gemacht und gesagt, wenn er 9 Millionen Follower hat, dann kommt er zurück.
Das hat mir Stefan im Fernsehballett erzählt. Ja, und?
Ja, also er wollte 9 Millionen Follower. Also es war ein gut gemachter Clip. Ich finde, Elton hat toll gespielt. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Okay, Elton, wie er so in seinem Ruderboot saß, durch da, Stefan gerufen hat in die Wildnis. Das hat mir gut gefallen. Und dann haben sie gesagt, wenn er 9 Millionen Follower hat, dann kommt er zurück quasi, dann macht er irgendwas. Und dann war, also dann wusste man ja schon, ey, also du bist Stefan Raab, aber 9 Millionen Follower in 3 Tagen, also das ist schon echt krass. Und er hat es natürlich auch nicht geschafft. Ja. Er hat 2,9 jetzt oder so.
Auch geil.
Ist auch geil, ne?
Ja, aber ist natürlich, hat nichts damit zu, ja.
Und jetzt habe ich natürlich auch gehofft, er bringt uns irgendwie sowas zurück wie, ich weiß es nicht, er macht doch nochmal bei der VOGUE-WM mit oder es ist nochmal, weißt du, diese ganzen Events, die er erfunden hat, er möchte vielleicht doch nochmal dabei sein. Ach, aber jetzt will er wohl nochmal gegen Regina Halmich antreten im Boxen. Aktueller Stand und jetzt bin ich vorerst ein bisschen frustriert, weil ich hatte mir das alles größer, toller und showiger und glamouröser vorgestellt. Aber vielleicht kommt das alles noch. Vielleicht muss er nur mal wieder da sein und dann
läuft die Sache. Die ultimative Enttäuschung für dich. Dir fehlt das wahrscheinlich schon, ne? Wegen seines Show-Glamour-Größe-Dings. Das ist ja was,
der hat einfach so viele geile Sachen erfunden. Guck mal, selbst die heutige Fernsehunterhaltung und der Stefan Raab ist echt lange weg, ne? Selbst die heutige Fernsehunterhaltung basiert in weiten Teilen immer noch auf Ideen, die er hatte oder auf Shows, die er gemacht hat, die jetzt einfach ohne ihn weitergeführt werden. Und das ist doch einfach trotzdem ein irres Erbe. Ich weiß, dass Leute da ihn selber als Person oft strittig finden, aber ich finde, das ist ein unbestrittener Anteil an deutscher Unterhaltung, die er einfach mitgeprägt hat wie kaum ein anderer. Und das finde ich... Also ich habe das geliebt trotzdem, auch diese Sendungen, dass man jeden Samstag das Gefühl hatte, der bricht sowas Großes vom Zaun, hier ist sowas los, der macht so Hallen voll, es sind Live-Events, man sitzt, dieses Lagerfeuer, was sonst Wetten, das gemacht hat, das konnte der nochmal so für eine jüngere Generation und dafür werde ich den immer feiern, ich finde das schon cool, mir fehlt das auch, weil ich finde trotzdem, dass er das so gemacht hat, allein dieser Ehrgeiz, ey, es gibt einfach niemanden, der das... ersetzen kann.
Ja, generell dieses kindisch bockige und gleichzeitig kindisch Spaß haben wollen, das mochte ich auch. Ich kann den, natürlich war der nicht so richtig meine Sorte Mensch, aber genau das, was du, dessen Vermächtnis ist schon toll. Also Fernsehen machen auch basierend auf einfach kindlichen oder sehr freudigen Bedürfnissen, eben nicht nur Show, es war dann eben immer eine tolle große Show, aber einfach, ey, jetzt lass uns mal in der Bratpfanne irgendwo runterrutschen, warum nicht gegen richtige Boxer kämpfen und so, das ist schon sehr niedlich und auch sehr in meinem Interesse, dieses, es ist alles möglich, Hauptsache es unterhält. Macht er nicht auch hinter den Kulissen, denkt er sich nicht nach wie vor noch so Sachen aus oder ist das alles baden gegangen mit ihm zusammen?
Nee, also es heißt ja auch immer, er sitzt in der Regie und frisst Chips. Also sie sagen ja am Ende immer, was macht eigentlich Stefan Raab? Der sitzt in der Regie und frisst Chips. Ich glaube schon, dass er bei seinen Shows da immer noch, wo er die Rechte dran hatte, dabei war, hinter den Kulissen und so und überlegt sich, glaube ich, auch noch neuen Kram. Aber genau, er selber ist halt nicht mehr in Erscheinung getreten. Und ich fand zum Beispiel sowas wie Schlag den Star. Ich finde das auch cool, dass jetzt Promis gegeneinander antreten oder so. Ja. Aber es ist mit ihm einfach am besten gewesen, nach wie vor. Also, dass er da so einen Ehrgeiz hatte und einfach wollte, dass jetzt der Stefan aus Leverkusen nicht diese 100.000 Euro bekommt, komme, was wolle. Also irgendein anderer Stefan, der Kandidat, hieß jetzt zufällig in meiner Geschichte auch Stefan. Dass er sich da so reingehängt hat, jedes Mal aufs Neue, egal wie alt er auch geworden ist, ne? Also und so ein Allrounder in Tagesaktualität, man muss was wissen, Geschicklichkeit oder aber auch Sportsachen, ich finde es einfach geil, das gibt es eigentlich kaum.
Die Verbissenheit ist ganz toll, das ist auch ungewöhnlich, weil sonst ja quasi Showmaster oder die Köpfe dennoch etwas eher Neutrales oder Freundliches haben, wie auch ein Thomas Gottschalk, nicht, dass ich den neutral oder freundlich finde, aber auch diesen vermeintlichen Nachteil oder unschönen Charakterzug der Verbissenheit und ist mir egal, ob der, ich will, dass der, das gefällt mir gut, weil das eben, weil das so nicht oft zu sehen ist im Fernsehen, weil die Lieder sind halt immer neutral oder objektiv zumindest oder irgendwas und jemanden da zu haben, der gegen den Stefan aus Leverkusen, der die 100.000 Euro bedeutend dringender gebrauchen könnte als Stefan Raab, trotzdem zu sagen, ist mir egal, ich will das gewinnen, das mag ich schon gerne, das finde ich auch irgendwie toll. Ja, vielleicht sollte der einfach nur einmal im Jahr sowas wie Wetten, das machen. Also, dass Wetten, das jetzt wirklich bitte komplett durch ist und Thomas Gottschalk auch und Stefan Raab dann einfach ein so ein geiles Jahresevent macht. Ich würde es gucken.
Ja, Stefan Raab ist ein klassischer Durchstarter-Typ, wo wir schon dabei sind. Klassischer Durchstarter.
Ja, das stimmt.
Und was ich auch finde, er hat halt, es war ihm halt nicht egal. Und wie wir alle wissen, Leute, die den Job lange machen, machen dann auch mal eine Show, um die Show zu machen. Aber Stefan wollte das gewinnen. Er wollte nicht, dass das speziell eine unterhaltsame Sendung ist, sondern er wollte das gewinnen. Und es ist ihm egal, wie lange er es gemacht hat, egal wie oft er angetreten ist, bei keiner einzigen Sendung egal gewesen, ob er gewinnt oder verliert, weil er wollte einfach gewinnen. Dadurch wird aber auch Show wertiger als eine reine Show, weil du machst es nicht, du tust nicht so als ob, sondern du machst es, weil du es willst.
Ja.
Total. Und das hat, glaube ich, diesen Reiz ausgemacht oder diesen besonderen Charme, warum man ihm dann lieber zugeguckt hat als vielen anderen. Glaube ich wirklich.
Aber
das vermisse ich wirklich.
Ich sag dir mal eins, diese Durchdarmentalität von Stefan Raab, da willst du aber nicht derjenige sein, der über die Straße läuft Weißt du? Ich könnte mir vorstellen, dass Stefan Raab jemand wäre, der nicht, der sagt, jo, sorry, durch da, Alter. Also wirklich, Achtung, vor Stefan Raab nie langsam über die Straße laufen, nur vorsichtshalber.
Glaubst du? Ja, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und du hast ihn ja eher als böse oder gehässig oder so boshaft abgespeichert. Ich habe das ja gar nie so. Also man hatte früher Angst vor ihm. Ich hatte meinen ersten Auftritt bei ihm und ich wollte lieber sterben und es war die Hölle, keine Frage. Und er konnte meinen Namen nicht und ich hieß Karin und ich weiß.
Oh nein.
Aber er hat mal, und es ist natürlich wirklich, also es bringt dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber ich finde, er hat vor allem zum Ende hin, ich bin ja ein später Fan von Stefan Raab, ich habe das ja früher gar nie geguckt, erst die letzten Jahre, wo alle gesagt haben, jetzt hat er es nicht mehr drauf. Da dachte ich, hä, es ist in der Form seines Lebens, was guckt ihr denn für eine Sendung? Medien sind ja oft immer so ein bisschen verzögert hinten dran.
Ja.
Da hat er das auch nochmal in einem Interview gesagt und ich finde, dass das stimmt, dass er den Job gar nicht mehr machen könnte, wenn er von Hass geleitet wäre, sondern das ist natürlich aus reinem Spaß oder aus reinem, ich meine jetzt auch nicht Spaß, mein Spaß ist, sich über andere lustig zu machen, sondern eigentlich aus Liebe zu den Menschen, weil wenn du nicht mit einem fröhlichen Herzen das machst, dann verbitterst du und du kannst dann diese Show nicht so lange jeden Tag machen und das hat mir total eingeleuchtet und ich glaube, ich weiß auch, dass man was gegen ihn haben kann und es schwierig finden kann und er hat sicherlich nur lupenrein, astreine, gute Gags gemacht.
Ja.
Und das muss man auch nicht cool finden, wenn es auf Kosten von anderen Leuten geht, aber ich finde trotzdem, dass ich das auch so empfunden habe. Ich habe das auch so gespürt, vor allem zum Ende hin, dass er das aus einer großen Liebe zu diesem Medium und zu dieser Sendung und zu den Menschen macht, auch Menschen, über die er Witze macht, das hat er auch gesagt, dass er die eigentlich besonders mag, weil Menschen, die man nicht mag, darüber sollte man keine Witze machen.
Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein.
Jo.
Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, BAKU24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr. Das ist eine Wahrnehmung, die ich tatsächlich, also ich bin eher leidenschaftslos bei Stefan Raab jetzt gar nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er von Hass getrieben ist. Also das überhaupt nicht. Aber mein Problem mit dem war, glaube ich, immer eigentlich das Gegenteil von dem, was du beziehungsweise er gesagt hat. Ich hatte immer das Gefühl, dem sind die Menschen so egal. Die sind für ihn ein Futter für gute, in seiner Welt, Unterhaltung und so. Und ich hatte das Gefühl, dass die immer ein bisschen hinten überfallen. Jetzt gar nicht bei so eindeutigen Sachen wie Maschendrahtzaun und jetzt machen wir uns alle über die Frau lustig. Aber ich habe ja meine gesamte Karriere eher auf so Interviews aufgebaut, weil ich immer schon gerne Menschen, also Sachen wissen will einfach und frage und so weiter und so fort. Und fand seine Interviews immer so oll, weil man wirklich das Gefühl hatte, dass ihn überhaupt nicht interessiert, wer da sitzt, sondern dass das nur eine Requisite für ihn ist, was auch erstmal sogar in Ordnung ist, das muss man nochmal sagen, es ist ja nicht die NDR-Talkshow, ne? Keiner guckt Stefan Raab damals wegen der guten Interviews, aber weil das nun mal mein Steckenpferd war und ich Menschen mag und Sachen wissen will über Menschen, war ich da besonders enttäuscht von, dass ich immer dachte, ja, aber ich habe ihm, glaube ich, nie Hass unterstellt. Und klar, Witze auf Kosten anderer machen ist eben auch eine gängige Gag-Form, die man ein bisschen übertrieben machen kann und die man auch okay machen kann, sodass es, ne, immer noch auf Kosten von jemandem ist, aber nicht schlimm, weil ein bisschen Humor muss ja und auch Sarkasmus und all die Sachen, die ich gar nicht so gut finde, machen ja trotzdem Spaß. I get it. Aber das soll der auch machen und der war ja auch lustig und ich habe auch über den gelacht und alles. Aber ich habe ihm immer so ein bisschen übel genommen, wie egal dem Menschen zu sein scheinen. Dabei muss ich dem das auch nicht übel nehmen, denn es ist auch nicht sein Job, die Menschen zu lieben. Ne? I totally get it. Ja. Aber und ich wäre so interessiert an dem. Ich würde wahnsinnig gerne gucken, wie der, ich weiß gar nicht, wie lange der schon weg ist. Ich würde den wirklich gerne mal sehen und gucken, was die letzten 10 Jahre oder was mit dem gemacht haben. Wie der jetzt wohl wäre in Witz, in Humor, in Mensch, mit Menschen sein, wie verbissen der noch ist. Also ich fände es schon cool. Weiß man, ach nee, du hattest ja gesagt, der würde jetzt gegen Regina Halmich nochmal boxen oder irgendwas.
Ja, anscheinend. Also das ist, was ich gelesen habe. Aber ich habe es jetzt auch nicht, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, also jetzt nur die Schlagzeile.
Ich habe schon immer seine Albernheit, glaube ich, bewundert, weil das ist ja eins der höchsten Gute für mich, Albernheit, weil das immer gleichzeitig Selbstkritik zulässt, weißt du, dass man sich nicht über jemanden stellt, sondern einfach Bock hat auf Albernheit. Und das unterscheidet ihn, finde ich, enorm von Harald Schmidt, der immer sehr damit beschäftigt war, vor allem schlau zu sein, schlau und witzig. Und dieses kindliche, das sagt mir so viel mehr zu. Also eben auch der ganze Schissel mit die Bühne kann man fahren, alles, was sich mit der Zeit so entwickelt hat, all der Bullshit, die Knöpfe, Albernheit und jemanden zuzugucken, wie er Ideen hat und egal, ob die jetzt cool sind oder nicht, die einfach machen will, sowas braucht's im Fernsehen, finde ich. Und da gibt's gar nicht viele Menschen, die bereit sind, das zu machen oder das gut gemacht haben.
Ja, und tatsächlich ist es eigentlich bei allen so, ist auch egal, wo man rumguckt, es ist ja das klassische Late-Night-Format und es hat ja unterschiedliche Disziplinen. Du musst ein Stand-Up machen, du machst ein Interview, du machst irgendwelche Spiele oder Einspieler oder so. Und ich kenne fast niemanden, der in allen Disziplinen gleich gut ist. Also es gibt immer irgendwen, der da stark ist und dem anderen nicht so stark oder den Talk super macht, aber dafür im Stand-Up nicht so richtig auf den Punkt ist. Also ich glaube, das ist auch einfach so. Das bringt einfach, das ist ja eine relativ schwierige Sendungsform. Das bringt es, glaube ich, auch einfach mit. Und der hatte seine Stärken, wie du sagst, glaube ich, eher in sowas wie dem Rabigramm oder irgendwelchen Albernheiten oder irgendwelchen Matzen oder genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, er kommt wieder und er macht schöne Samstagabendshow.
Ja, naja. Mal gucken, was passiert. Hauptsache Thomas Gottschalk kommt nicht wieder. Huch!
Ich weiß es nicht. Ich lasse ja alle mitmachen.
Kompletter Themawechsel. Kann aber nur ein kurzes Thema werden. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich glaube, dass ich ein ganz bisschen allergisch bin, was ich noch nie war. Und Christoph auch. Ui. Christoph ist jetzt richtig allergisch und wir wissen aber nicht wogegen und ist uns auch ein bisschen egal. Und dann habe ich eben durch Zufall in der Zeitung gelesen, dass man vermutet, dass bis 2050 50% aller Deutschen allergisch sein werden, also im Sinne von Heuschnupfen, weil Klimawandel und Giftstoffe und Pipapo die Pollen aggressiver machen. Ich habe das nur auf so einen krassen, und ich fand es deswegen cool, weil ich so dachte, hä, wieso habe ich denn jetzt immer so eine leicht zue Nase? Und Christoph hat immer so crazy Allergieanfälle. Der macht dann irgendwie die Tür auf und dann niest der hintereinander weg. Also richtig so, dass er zwischendurch nicht atmen kann. Und ich finde es super beeindruckend. Und jetzt müssten wir mal einen Allergietest machen und so, weil ich aber noch nie auf irgendwas allergisch war. Und ich weiß jetzt auch nicht auf was, weil wenn du jetzt hier in der Natur bist, ist ja dauernd irgendwas am Blühen und so. Und fand es dann aber super passend, dass quasi Pollen aggressiver werden durch Klimawandel und wollte dich fragen, ich weiß, du hast verschiedene Unverträglichkeiten, das ist ja aber, glaube ich, nicht das Gleiche. Bist du so ein Heuschnupfen-anfälliger Mensch?
Nee, eigentlich nicht, wobei es auch Jahre gibt, wo es mal da ist und dann mal merkt man ein bisschen was oder so, aber ich bin kein klassischer Heuschnupfentyp. Ich habe aber, es liegt, glaube ich, auch an so Sachen wie dem Darm, vermuten sie. Ne? Die Leute haben ja eher quasi ein geschwächtes Mikrobiom generell, weil die Ernährung oft zu zuckerlastig, zu weizenlastig ja, und oh, so Scheiße. Ist. Ja, das alte oh, Thema, das
Nein, aber es stimmt ja, selbst ich weiß, dass der Darm der Ort, der Hauptort ja. der Gesundheit ist.
Der da Allergien ist, auch ist tatsächlich.
Findet alles statt.
Und ich hatte eine Phase, wo das ganz schlimm war, wo ich quasi, wenn ich in Hotelzimmern war, morgens, und manchmal hatte ich das auch zu Hause, phasenweise, morgens diese Niesanfälle hatte. Und das ist Hausstaub oder Hausmilben, wie es ja korrekterweise heißt. Und das war immer, wenn der Darm geschwächt war, war es so eine Anfälligkeit für Hausmilben. Und wenn ich das, wenn der Darm in Ordnung ist, habe ich das zum Beispiel nicht. Es kann auch sein, dass die Hotelzimmer manchmal sauber oder manchmal weniger sauber oder belastet oder weniger belastet waren. Aber da konnte man das total gut beobachten. Und da habe ich mich so damit beschäftigt und mal recherchiert. Und da gab es das auch schon, dass die gesagt haben, die Tendenz zu Allergien steigt generell. Und das kann natürlich nochmal dazukommen, dass auch die Pollen irgendwie aggressiver werden.
Ja, krass, ne?
Vielleicht musst du dich auch amortisieren da auf dem Land, verstehst du? Jetzt hast du da so lange Stadtluft eingeatmet, jetzt sitzt dein Körper da und denkt, sag mal, was ist los? Wo sind die Abgase?
Kann sehr gut sein, deswegen fahre ich ja ab und zu noch in die Stadt rein, einfach um so ein bisschen mehr die gute Stadtluft zu holen. Weißt du, für so einen Übergang. Also ich muss mich jetzt, im Grunde müssen wir uns auch anfangen zu desensibilisieren, was diese Natur angeht.
Ja.
Und wir sind jetzt halt wirklich mittendrin. Also augenscheinlich, das hatte ich nie auf dem Schirm, hier sind sehr viele Kiefern, weil es Brandenburg ist. Und die pollen auch so rum. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Die machen so gelben Staub überall. Und man kann das hören, das knistert so. Wenn da die Pollenverschließautomatik sich öffnet, es klingt wie ganz leichter Nieselregen auf einem Plastikdach. Und ich dachte die ganze Zeit, was, regnet es schon wieder? Bis irgendein Typ, der hier neulich war, so ein freundlicher, meinte, nee, das sind die Kiefern, die knistern. Und dann, das ist so leise hier, dass man die Kiefern knistern hört. Und dann hinterlassen die so feinen gelben Staub auf einen. Und das könnte es auch sein. Also entweder werde ich hier sterben, Katrin.
Ah, ja. Oder halt überleben, ne?
Exakt. Also es ist jetzt richtig Darwin at its best.
Okay, ich bin aber vielleicht hast du auch Popcorn-Kiefern, weißt du? Das, so stelle ich mir das vor. Das ist ja ganz süß, dass die dann einfach so, weißt du, wie Popcorn, aber als Natur, ist doch herrlich.
Ja, oder? Aber man hat auch überall diesen gelben Staub. Klar, wenn man sich vorstellt, dass das die gelbe Farbe von Butter ist, wird es vielleicht noch...
Aber ich sage, dieser gelbe Staub, das ist einfach die Hölle, ne? Dieser gelbe Staub, also den gibt es ja leider auch in der Stadt. Ey, was ich schon gelben Staub von wirklich täglich Tischen, Stühlen, alles, was draußen steht, gewischt habe.
Ja.
Das ist ja, ein Fulltime-Job manchmal.
Ey, scheiß also Nature, Alter, scheiß Nature.
Horror. Was hat die Natur je für mich getan? Apropos, ich habe interessante Dinge gelesen. Mhm. Ich habe dir das erzählt, oder? Ich lese mir ja die ganze Zeit so unnützes Wissen an, aber okay, vielleicht
mache
ich das
aber Podcast. Ja, aber ich bin der perfekte Ort dafür, weil ich das nie mache. Christoph macht es auch da und der kommt alle 5 Minuten rein und sagt, wusstest du? Und ich bin dafür der perfekte, also du kannst das für den Rest unseres Lebens machen, denn ich bin aber so, was? Nein, das wusste ich nicht. Go nuts.
Ich komme mir mittlerweile vor wie so ein Freak, weil ich das manchmal auch, weißt du, in so launigen Runden sage ich so, Leute, total krass, ich habe gelesen, das Diesel ist ja jetzt nicht mehr so schädlich, der Schiffsdiesel, das haben die jetzt neu gemacht. Jetzt hat das nicht mehr so viel Rauch und jetzt ist es so, weil das soll ja super für die Umwelt sein, weil man hat halt gedacht, so dieser Diesel und die Abgase, oh, das ist ganz schlecht und so. Und jetzt darf Diesel bei den Schiffen nicht mehr dieses quasi diese Rauchwolken machen, stellt sich raus, über dem Meer sind nicht mehr so viele Wolken, die Sonne ungebremst auf die Meeresoberfläche, heißt, es gibt quasi keine, also es reflektiert direkt und dadurch wird es noch heißer. Also diese schädliche Wolke hat quasi, so absurd es ist, etwas total Gutes. Ja? Also, es ist so, also es macht mich irre am Klima. Also sowas lese ich und dann denke ich, merke ich auch, dass in so Runden die Stimmung rapide sinkt. Denke wieder, das war nicht das passende Thema, um es jetzt hier heute zu erzählen. Schade. Gut, dann erzähle ich das hier, weil jetzt die Geschichte geht noch weiter. Nicht, dass du denkst, ich wollte jetzt einfach nochmal so eine Geschichte erzählen.
War aber heute auch schon eine gute Geschichte.
Ist eine gute Geschichte, ja, ne? Weil man denkt, hey geil, jetzt machen die was, Klimawandel, ach das mit dem Diesel und den Schiffen, das ist ja so eine Sauerei, was für eine Scheiße, man fährt ja nicht mehr mit dem Schiff, wenn es geht und so.
Ja, habe ich auch aufgehört mit all meine Schiffreisen jetzt.
Man macht das jetzt nicht mehr so, gut. Jetzt war das doch nicht so gut. Also wie kompliziert das auch ist, wenn man was Gutes will und dann passiert trotzdem gleich schon wieder was Schlechtes, weißt du? Also wie komplex das manchmal ist, macht mich fertig. Jedenfalls habe ich jetzt gelesen, dass es Experimente gibt, dass quasi im großen Stile wird jetzt versucht, quasi von Wissenschaftlern, also in Amerika natürlich wieder, dass man selber in einem Aerosol-Salzgemisch Wolken herstellt. Diese Geräte sehen wirklich aus wie so Kanonen, mit denen man auch Schnee macht.
Ja.
Dann schießen die dieses Gemisch quasi in die Luft und versuchen so Wolken zu bilden über dem Meer, damit das quasi, also von so Flugzeugträgern aus, damit eben die Sonne nicht ungebremst aufs Meer kann und eben alles noch viel heißer macht, als es ohnehin schon ist. Also um die Erde quasi abzukühlen oder zumindest nicht weiter zu erhitzen. Und dann denkt man ja, aha, okay, ach, das machen Leute, die gehen dann zur Arbeit und sagen, tschüss Schatz, komm um 5 wieder und haben das tagsüber gemacht, okay. Und das Ding ist, dass man ja erst denkt, okay, ja, warum nicht, irgend sowas wird ja passieren müssen, dass keiner weiß, du greifst ja ins Wetter ein. Du bist ja dann wirklich wie so in früheren
wie
Fabeln
Gott.
Oder Geschichten jemand, ja, der Wolken macht. Und Wetter herstellt dadurch. Und keiner weiß, was passiert, wenn jetzt einfach quasi Leute hingehen und mit diesen Kanonen Wolken machen, die ja auch wieder was Gutes im Sinn haben, aber wie das sich aufs generelle Wetter auswirkt. Also was die anderen Wolken dann denken und ob das System dann denkt, Moment
mal. Darfst du auch nicht vergessen, Wolkenempathie, ganz wichtig.
Richtig. Ja. Wir sind hier schon so viele Wolken, ihr kommt hier nicht rein und so. 1000 Dinge können passieren, keiner weiß es so genau. Auf jeden Fall finde ich das irre spannend und wollte es jetzt hier mal festgehalten haben, weil was ich heute Morgen dann auch gedacht habe, ist, wie oft ich solche Sachen lese, Krebs kann jetzt geheilt werden, XY-Tablette, tralala, jetzt wird das hochgeschossen, jetzt kann man große Frachter mit segeln, jetzt gibt's endlich Enzyme, die fressen Plastik im Meer und ich denke immer, jawohl, jetzt geht's los, ab morgen gibt's keine Probleme mehr und dann hörst du nie wieder, nie wieder, liest du da irgendwas von oder hörst da was von?
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ja, aber ich bin auch so jemand, ich denke dann, ja, ist doch gut, dieses Thema haben wir schon erledigt, check, das wird besser. Ja.
Kümmert sich jemand, danke.
Also aber dieses Prinzip von, dass quasi etwas menschgemacht Schlechtes, wie Dieselabgase über dem Meer jetzt durch menschgemacht wieder gut gemacht, also das finde ich irre, ne?
Irre, ne?
Das ist ja wirklich wie so eine Downward Spiral. Man sollte meinen, jetzt hat man endlich was geändert und also wir machen uns, also ich glaube ja inzwischen eh an einen baldigen Untergang, ne? Spätestens 2050, wenn 50% aller Leute Allergien haben. Aber es ist irre absurd. Es ist wirklich absurd. Ich wünschte, das würde mal in andere Richtung. Wobei, ich habe ein Beispiel für die andere Richtung. Sachen, die besser sind, als man dachte. Hast du daran Interesse? Es geht ums Thema Ablenkung. Denn du bist, glaube ich, auch leicht abzulenken. Ja, ich habe, beziehungsweise Christoph hat in einem unserer Lieblingspodcasts, wir hören ja gerne Wissenschafts- und Geschichtspodcasts und unser Lieblingswissenschaftspodcast ist Methodisch Inkorrekt. Das sind inzwischen, die machen so 3 Stunden Podcasts und machen sich so ein bisschen wie bei meiner Nerdnacht damals, halten sich gegenseitig Vorträge über interessanten Kram aus der Wissenschaft. Und da gab es oder gibt es wohl, bitte nagel mich auf keinerlei Sachen fest, wie immer, ne? Bei der Ghost Army, lass uns davon ausgehen, dass etwa die Hälfte von dem, was ich sage, stimmt. Eine neue Studie darüber, dass Ablenkung zumindest beim Lernen überhaupt nicht schlecht ist, sondern im Gegenteil hilft beim Lernen. Und die Erklärung schien ganz logisch. Also erstens sind Ablenkungen ja sowieso überlebensnotwendig, ne? Eigentlich darf man gar nicht gegen Ablenkung sein, weil Ablenkung sorgt eben dafür, dass du dich, keine Ahnung, dass du nicht gefressen wirst, wenn du am Feuer sitzt und dir schön einen Stab schnitzt, um Mammuts zu töten oder so, ist es schon wichtig, dass man auf Geräusche hört oder Sachen, die man sieht und so. Ablenkung ist also eh wichtig. Und es ist wohl so, dass das Gehirn, oh, ich hoffe, ich erzähle nicht totalen Mist, aber in dem Moment, in dem es abgelenkt wird, während es etwas lernt, sehr wohl weiß, dass es eigentlich gerade etwas lernt und deswegen das Gelernte schnell nochmal extra abspeichert, weil es weiß, dass es abgelenkt wird gerade. Plus, das ist eine Vermutung von mir, auch die Ablenkung per se steigert die Fähigkeit zum Abspeichern von Sachen. Ich glaube, weil, also es ist ja bewiesen, dass eine Emotion beim Merken hilft, ne? Also wenn du während dir irgendetwas Emotionales passiert, merkst du dir das besser. wenn eine Emotion gleichzeitig stattfindet, dann wird das Gelernte in sich rein. So wie du dir dieses ab durch damit oder so, nee, wie hieß das?
Durch da!
Genau, das hast du dir deswegen gemerkt, weil es halt auch eine hart stressige, weirde Situation war. Weißt du, nur deswegen weißt du das sagen. Noch. Also wenn Sachen mit einer Emotion verbunden sind, und ich könnte mir vorstellen, dass ja auch eine Ablenkung eine Emotion ist, im Sinne von, ein Vogel, und sobald eine Emotion da ist, speichert dein Körper eben die anderen Sachen, die du gerade machst, noch stärker. Also es gilt jetzt, glaube ich, nicht für Konzentration. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich besser konzentriert ohne Ablenkung. Aber dieses Ganze, man muss sich in den Keller setzen, um etwas auswendig zu lernen, ist nicht hilfreich, sondern Ablenkung wie ein Vogel, habe ich eine SMS bekommen, zwingt eben das Gehirn jedes Mal diesen Prozess zu unterbrechen. Aber weil das Gehirn nicht doof ist, speichert es das dann eben nochmal extra fest ab. Fand ich eine tolle Idee, weil ich habe es jetzt extra nochmal schnell gegoogelt, um zu gucken, ob das stimmt, und bin beim und habe dann aber nur so Lernen und Ablenkung gegoogelt, und alle Ergebnisse waren, so können Sie gut ohne Ablenkung lernen, ablenkungsfrei lernen. Also es ist noch nicht ganz durchgedrungen, aber es scheint mir Sinn zu machen. Das fand ich interessant. Na,
das macht total Sinn. Ich habe auch Situationen, wo ich zum Beispiel beim Lernen von Text für oder das Vorbereiten von Text für Schauspiel, ich kann nicht länger als 10 Minuten mich damit beschäftigen. Also das kann ich dann 2 Stunden, aber ich mache alle 10 Minuten was anderes. Es ist wie so, okay, habe ich mir überlegt, gucke ich mal, mache ich mal Kaffee, komme ich wieder zurück, lese ich nochmal durch, hat es gepasst, mache ich den nächsten Abschnitt und so. Und es ist auch wirklich, dass ich manchmal so sauer mit mir werde, weil ich denke, das gibt's doch nicht. Warum renne ich denn alle 10 Minuten? Bleib doch mal 2 Stunden sitzen. Ich das aber nicht kann, wenn ich mich 2 Stunden ruhig hinsetze, aber sehr wohl meinen Text kann, wenn ich ihn so lerne, wie ich ihn lerne. Ich glaube aber, um jetzt schon mal wieder so der Kulturpessimist in der Runde zu sein, ich möchte etwas vorbringen, was vielleicht dagegen sprechen könnte. Wie mit Zucker, ein anderes unserer Lieblingsthemen, ist ja Zucker an sich erstmal gar nicht so schlecht, nur die Masse macht am Ende das Gift, wie bei allem. Und ich könnte mir schon vorstellen, dadurch, dass jetzt zum Beispiel, also sagt man ja auch immer, unsere Aufmerksamkeitsökonomie, der eigentliche Kampf ist ja jetzt um unsere Aufmerksamkeit. Die Social-Media-Sachen sind so angelegt, dass du wie vorm Spielautomaten sitzt und süchtig wirst, weil die dann eben mehr Geld verdienen mit dir oder mit der Werbung. Dann denke ich manchmal, es gibt vielleicht Ablenkung und Ablenkung. Also vielleicht ist der Vogel total geil für dein Gehirn, weil man dann da sitzt und denkt, warte mal, und dann kommt man wieder zurück. Diese quasi permanente Ablenkung, die dich gar nicht mehr konzentriert gar nicht mehr konzentriert arbeiten lässt und eben immer in so einen Strudel von nichts zieht im Sinne von Social Media, also dieses Doomscrolling, das ist vielleicht nicht so cool für den Lernprozess.
Das glaube ich gerne. Ich habe auch, wie gesagt, den gar nicht gehört, sondern nur über 2. Information von Christoph. Und da wird es auch noch Unterschiede geben, natürlich. Ich glaube, es ging jetzt eher so darum, wie funktioniert so ein Gehirn und dass das eben in dem Moment wie so ein Mini-Notfall herstellt nach dem Motto, aber wir lernen doch gerade, komm, wir legen das erstmal sicher in den Schrank, bis wir gleich wieder dahin kommen. Die Details weiß ich da auch nicht, aber ich fand es trotzdem irgendwie geil. Und ich meine, die Lebensablenkung von Social Media ist ja eh vollkommen klar, wie beschissen das ist.
Ja, ne?
Ja.
Also das macht es halt ein bisschen, glaube ich, schwerer. Aber in der Tat, ich meine, man hat halt bei allen großen Erfindungen, sei es das Buch, die Dampflok, ich meine, man hat wirklich früher gedacht, wenn die Dampflok schneller als 30 km/h fährt, dann sterben die Leute, ne? Also diese Dinge gab es ja alle wirklich. Man kriegt wirklich quadratische Augen oder wird dumm vom Fernsehen. Jetzt ist es das Internet. Also vielleicht passiert am Ende auch nichts und der Mensch passt sich einfach an, auch an diese Geschwindigkeit, die es jetzt hat, an die Ablenkung, die es jetzt hat. Und dann sind junge Leute halt einfach quasi anders groß geworden, aber deswegen nicht kaputter als Generation davor, nur weil es das da noch nicht gab. Das weiß man ja alles einfach noch nicht.
Nee.
Ey, ich habe da auch noch eine, also ob es eine schöne Geschichte ist oder nicht, das kannst du ja entscheiden, aber...
Oh ja!
Pass auf, hat sich Folgendes zugetragen aus der Rubrik Absurdes. Es gibt so Flüsse in Amerika, da sind so Fische weg, ne? Also weil überfischt oder tot oder ist nicht mehr so schön da zu sein. Und dann haben sich die Fische verabschiedet. Und dann haben die Leute gedacht, ja, das macht doch nichts, wir bringen einfach neue Fische dahin. Und dann ist ein LKW losgefahren mit 100.000 Lachsen, die quasi in gefährdete Flüsse gebracht werden sollten, um da den Lachsbestand wieder aufzustocken. Und dann hatte dieser LKW, man glaubt es nicht, unterwegs einen Unfall. Das heißt, die Lachse haben leider nie ihren Fluss erreicht, haben aber, weil Lachse und trotzdem Wasser in der Nähe, sind dann in irgendwelche Gewässer geschwommen und machen da jetzt weiter. Und jetzt sind einfach diese ganzen Lachse, also ein paar werden es vielleicht auch nicht geschafft haben, Gott hab sie selig, aber super viele Lachse sind jetzt in x-beliebigen Flüssen unterwegs und machen da jetzt ihr neues Life quasi.
Oh nein.
Ist das nicht...
Man weiß jetzt ja gar nicht, jetzt gibt es quasi eine Lachsplage in den anderen Flüssen, wo sie die ganzen kleinen Fische wegfressen und jetzt ist schon wieder der gesamte Klimawandel wahrscheinlich dabei damit weißt du, unterstützt worden.
Genau, ich sag ja, du willst was Gutes und im nächsten Step hast du es vielleicht schon wieder verkackt. Aber die gute Nachricht ist, dass die Lachse trotz des Unfalls jetzt nicht tot sind, sondern einfach gesagt haben, du, wir sind da nicht so. Wir gehen auch in den Fluss.
Und ja, und einfach da hängt doch alles immer zusammen. Haben. Alle Flüsse hängen doch zusammen. Vielleicht finden die schon, wenn man denen noch so ein bisschen Navi mitgibt, kommen, dann müssen die halt selber laufen, die letzten paar Meter und kommen trotzdem am Ort an vielleicht.
Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, als dass sie da jetzt rumschwimmen und denken, durch da, durch da. Und dann werden sie schon in der Region ankommen, wo sie gebraucht werden, oder? Ich meine, Lachse sind ja auch so.
Die Vorstellung ist so niedlich. Durch da! Oh, wir ziehen gute rote Fäden dieses Mal, ne, durch den Podcast. Alles dreht sich immer wieder zu den gleichen Sachen. Zu Opti-Mopti-Kursen, zu durch da, zu man meint gut und alles ist scheiße.
Alles, wirklich.
Oh, wir haben es richtig, den Sack wieder richtig zugemacht.
Es ist richtig gut. Ich bin, ich habe eine Geschichte vorgehalten und das finde ich richtig gut. Ich bin schon wieder an einer Kassenschlange überrollt worden von Leuten, die hinter mir waren und schneller nach vorne wollten. Ich bin ganz stolz, dass ich es nicht erzählt habe. Vielleicht nochmal was für irgendwie schlechte andere Tage, an denen wir uns aufregen wollen. Und ich habe noch so viele andere gute Geschichten. Also wirklich, es gibt wieder News, die hast du ja ins Spiel gebracht, von Dani Büchner. Also ich denke, wir können wirklich unbesorgt auch wieder in die nächste Runde starten.
Dani Büchner will ich jetzt. Also ich habe ja davon abgesehen, letztes Mal großmäulig versprochen, Alkoholzahlen zu haben. Und ich habe auch welche. Aber ich habe einfach, weil wir so einen guten roten Faden hatten, ich habe jetzt hier so ein ganzes DIN A4-Ding mit, an welcher Stelle wir im Alkoholkonsum sind. Das machen wir wirklich nächstes Mal. Aber Dani Büchner schaffe ich vielleicht nicht bis nächstes Mal.
Nee, Dani Büchner müssen wir auch nächstes Mal machen, weil ich habe gleich wieder, ich mache ja nicht Einzelgeschichten, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, ich hänge ja immer gerne die ganze Weltgeschichte noch hinten dran.
Ja, du machst das Ding rund.
Oder ein gesellschaftlich komplexes Thema, das dahinter stehen könnte oder vielleicht eine Schwierigkeit, die von noch niemandem bedacht wurde, außer mir, die man auch mal in den Raum stellen muss. Und natürlich ist es auch so, dass ich nicht einfach nur eine Dani Büchner-Geschichte habe, sondern gleich wieder die ganze Berichterstattung, Kultur kannst du das eigentlich gar nicht nennen, aber Berichterstattung in diesem Segment, im Unterhaltungssegment über Frauen, das finde ich schon wieder, da sind mir schon wieder 7 Sachen aufgefallen und das möchte ich gerne im Gesamten präsentieren.
Aber ich deswegen bin so aufgeregt jetzt. Angenommen, ich google jetzt Dani Büchner, komme ich zumindest auf den ausschlaggebenden Fakt oder ist es ein bisschen deeper?
Nee. Auf den ausschlaggebenden Fakt kann man, glaube ich, kommen. Wenn die Nachricht nicht so banal war, darum geht's auch übrigens, wenn die Nachricht nicht so banal war, dass du sie in den Tiefen des Internets nicht mehr findest, weil schon 1 Million andere banaler Nachrichten über Frauen auch schon wieder draufgeschüttet wurden. Das kann natürlich jederzeit
passieren. Ich google aber
jetzt
sofort, weil ich bin wirklich aufgeregt jetzt. Jetzt will ich wissen, ich verstehe, warum du es nicht jetzt sagen willst. Aber ich muss es trotzdem vorher schon wissen.
Du jetzt im Internet so, durch da! Oder dass du vielleicht diese Vorfreude, dieses Kribbeln, dieses, dass du so denkst, wow, das ist so spannend, dann mitnimmst, unsere
so
HörerInnen bis zur nächsten Woche.
Nein.
Und wir dann uns alle hier wieder treffen an unserem kleinen Lagerfeuer der Mikrofone und uns dann nochmal austauschen.
Ich habe null Geduld, im Leben nicht. Ich zitiere doch immer wieder dieses eine Experiment, wo man Kindern Süßigkeiten gibt und sagt, wenn du nur ganz kurz das nicht aufmachst, kriegst du doppelt so viel. Und ich bin das Kind, das schon anfangen würde zu fressen, während mir der Deal vorgeschlagen wird. Also bei Geduld, du weißt, ich bin auf sehr vielen Ebenen ein fantastischer Mensch. Auf dieser Ebene kriege ich es null hin. Also ehrlich gesagt, google ich im Kopf jetzt schon Dani Büchner. Aber die ZuhörerInnen könnten ja genau diese Geduld üben, auch weil sie einfach müssen. Wobei, die könnten natürlich auch googeln. Aber ich habe auch Bock auf den ganzen Wust, der dann von dir danach kommt. Also nächste Folge, Hauptthema Dani Büchner. Und ich will endlich wissen, was mit Freddie Mercury Haus ist. Das hast du mir vor der letzten Folge schon gesagt, dass da was ist. Seitdem steht der hier groß auf meinem Zettel, direkt neben Alkoholmissbrauch.
Also Nachrichten, die zu lange liegen, werden ja auch dann wieder richtig banal. Ne? Man denkt, ach, heute ist das ein gutes Thema. Am nächsten Tag denkt man schon, bin ich nicht sicher. Und dann Wochen später weiß man gar nicht mehr. Die ganz simple Nachricht ist, dass Freddie Mercurys Haus verkauft wird.
Ja, aber was ist denn?
Und that's it. Und es ist halt auch noch alles drin und so. Also du kannst halt jetzt einfach das Haus, sein Haus kaufen.
Okay.
Und es soll ein sehr schönes Haus sein. Er hat es auch sehr geschmackvoll eingerichtet und so. Genau.
Auch
und
das werde ich einfach googeln.
Genau, es sieht sehr schön aus, du kannst es im Internet sehen und jetzt steht es einfach zum Verkauf. Und weil es schon so lange her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, weiß ich auch nicht mehr als das. Ich habe auch schon wieder einfach alles vergessen.
Fair enough.
Vielleicht ist es auch schon verkauft und Leute wohnen schon 2 Monate drin. Auch das könnte zwischenzeitlich
passieren. Ja, aber jetzt will ich auch wissen, wie es da aussieht. Also ich google jetzt, wie Freddie Mercurys Haus aussieht, egal wer da jetzt drin wohnt und was mit Dani Büchner los ist, in der Hoffnung, dass nicht zu viele illegale Nachrichten das schon wieder verwässert oder sogar weggeschwemmt haben, so wie die Lachse.
Ja, ey, und Cannabis ist ja auch noch was, worüber wir reden wollen. Ich weiß, man weiß alles nicht, wann wir das alles noch besprechen sollen, aber ich meine...
So viel Sand, so wenig Förmchen. Wir kriegen es schon irgendwie hin.
Okay, alles klar.
Gut. Okay.
Dann bis nächste Woche.
Ja, Opti-Mopti.
Ja, Opti-Mopti. Tschüssle.
Ciao.